Ja, guten Abend. Feine Lieder, feine Musik, feines Haus, feine Menschen. Ja. So ist es, das Leben. Ist auch mal schön, wenn es fein ist. Ja, muss ja nicht immer alles wie in Deutschland. Man findet in jeder Suppe findet man ein Haar, ne? Sondern ist auch mal schön, wenn es schön ist. Darf man sich auch mal freuen. Echt toll, klasse, tolle Musik, echt, freut mich sehr. Ja, schön bei euch zu sein. Es ist gut, über solche Themen nachdenken zu dürfen, auch miteinander. Über diese Themen gerade in anderen Ländern Leute richtig essentiell drüber nachdenken müssen. Ne? Was das alles so bedeutet, wer bin ich eigentlich, wo habe ich meine Freiheit und letztendlich auch diese Glaube, diese Sehnsucht nach Glaube, das bestimmt eigentlich letztendlich über die zwei vorherigen Themen meine Identität, meine Freiheit, bestimmt der Glaube. Das, was ich glaube, das bestimmt mich natürlich auch im Leben. Auf das, was ich schaue, auf das vertraue ich dann auch letztendlich irgendwann mal. Und es macht was dann auch mit mir in meinem Leben. Und es ist auch so. Und um das geht's heute Abend. Ich habe mit 12 Jahren, ich bin einmal eingeladen worden zu so einer Jungschar. Ich habe damals schon mit 12 Jahren, ich habe Fußball gespielt und im Dorf. Es war ein bisschen schwierig, wie ich aufgewachsen bin, aber es ist auch keine Entschuldigung, es war halt so, wie es war. Und wie ich aufwuchs, ich wuchs dann auch auf, dann haben wir uns gleich einen Erdbeersekt gekauft, so als 12-Jährige und haben das auch manchmal getrunken, so ein kleines Aufputschmittel, ne, vorm Fußball, damit du richtig wild bist. Aber dann war mal ein Tag, da gab es keinen Erdbeersekt und auch keinen Fußball, weil das alles ausfiel. Ne? Und dann war es ein bisschen langweilig und dann lud mich jemand ein, zu so einer Jungschar. Da war ich nie gewesen. Ich war auch nie in der Kinderstunde gewesen. Ich bin nicht mit dem Glauben, ich bin noch nicht mal mit dem Glauben an Gott aufgewachsen. Ich war jetzt nicht, dass mich jemand ausgeschimpft hätte, hätte ich gesagt, ich glaube an Gott, aber wir sprachen nie über solche Dinge in unserem Leben. Und so ging ich zu dieser Jungschar hin, weil sie dann auch Fußball spielten, dachte ich, aber die haben mal so Stubenhockey gespielt, aber es war auch nicht langweilig, konnten wir immer an Schienbein ranschlagen, mit dem Schrubber oder solche Sachen eben, was man so gerne macht, wenn man 12 Jahre alt ist. Macht nicht jeder, aber ich habe es gerne gemacht. Und ich weiß noch, dieser Mann, der damals dort war, der hieß Fischer, so hieß er, ich weiß noch genau, was er anhatte, ich weiß noch heute, was für Farbe sein Strickpulli anhatte, die er anhat. Ja, und es kam mir erst 10 Jahre später wieder. Und dieser Mann sprach von Jesus. Und ich hatte mir an dem Abend gewünscht, als ich nach Hause ging, ich wünschte mir, dass es diesen Gott gibt, von dem dieser Mann gesprochen hat. Ich hatte viel Angst im Leben gehabt. Es hat was mit der Erziehung zu tun gehabt auch. Das ist auch nicht der Rahmen und der Abend, jetzt über meine Eltern zu sprechen. Aber es macht schon was mit uns. Aber es geht einher auch mit dem Gedanken, den ich vermitteln möchte heute Abend auch, ihr Lieben. Jemand sagte mal, Umstände bestimmen nicht, wer du bist. Umstände offenbaren, wer du bist. Wir sagen manchmal, ich glaube deswegen so, weil meine Eltern so sind. Oder weil das alles so war. Nee, du glaubst deswegen so, weil das da drin ist. Deswegen ist es so. Das stimmt schon, dass manche natürlich Äußerlichkeiten Einfluss auf uns nehmen. Das stimmt schon. Aber in diesen Äußerlichkeiten kommt eigentlich letztendlich nur das heraus, was wirklich in mir steckt. Wer ich wirklich bin. Ob ich wirklich frei bin. Das kommt nur in diesen äußerlichen Umständen wirklich zum Tragen. Ganz, ganz praktisch gesprochen, wir hatten eine Kinderstunde, ich war auf der Bibelschule Prage und wir hatten damals, ich war Student, als gerade die DDR-Grenze aufgemacht hat. Manche von euch wissen gar nicht, dass es die überhaupt gab, ne? Aber die gab es wirklich. Und das lasst ihr euch später von euren Eltern erzählen, okay? Das wird dann Geschichtsabend, wenn er nach Hause kommt. Ne? Oh Mama, erzähl mal, wie war denn das in der DDR? Ne? Was war denn das? Und wir fuhren dahin mit dem Team, hatten in so einer kleinen Friedhofskapelle, das war alles, was noch übrig blieb nach dem Zweiten Weltkrieg dort, Kinderstunde. Trister Ort, aber voller Leben. Und ein Mädchen kam zum lebendigen Glauben an Jesus an dem Tag. Die war auch 12 Jahre alt. Und das Mädchen ging nach Hause und hat seiner Mama gesagt, Mama, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe dir 10 D-Mark aus deinem Portemonnaie gestohlen. Und die Mama sagte, wie gibt's denn das, dass du dich dafür entschuldigst? Und dann sagte die Mama, weil das Mädchen hat ihr dann das erklärt, was da war an dem Nachmittag und so. Die haben da Geschichten erzählt vom Herrn Jesus, von dem wir alle dachten, den gibt's gar nicht. Und dann habe ich so eine Liebe in meinem Herzen verspürt, sagte das Mädchen, und dachte ich, was mache ich? Okay, die Lydia Nolte, wenn die einlädt, zum Herrn Jesus zu kommen, die ist so lieb und so freundlich, kann ich gar nicht widerstehen. Und es hat das Mädchen so zu Hause erzählt. Und dann kamen die Eltern abends zur Veranstaltung. Der Vater, der war, glaube ich, in den Grenztruppen stationiert vorher. Das waren völlig linientreue Burschen gewesen in der ehemaligen DDR. Da gab es gar nichts mit Kirche und Gott. Aber die kamen dann abends und wollten einfach nur sehen, was das für Leute sind, die ihre Tochter da eine Gehirnwäsche unterzogen haben. Und an dem Abend kamen die beiden zum lebendigen Glauben an Jesus. Das hat ihr ganzes Leben verändert. Und die stellten fest, dass es gar nicht um Gehirnwäsche geht, sondern es geht um Herzenserneuerung. Man könnte auch sagen Herzenswäsche, aber das steht jetzt nicht so in der Bibel. Ne? Wir wollen biblisch bleiben. Ich gebe euch ein neues Herz, sagt Gott. Und ohne dieses neue Herz gibt es auch diesen Glauben nicht. Und ich habe dieses Erlebnis als 12-Jähriger, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, bis ich dann mit 22 Jahren zu einem Bibelkreis eingeladen wurde. Und ich nur dorthin ging, einfach weil die Leute so penetrant freundlich waren. Und ich das vermeiden wollte, dass sie mich nochmal einladen. Dann bin ich da auch gleich hin. Und ich ging in das Haus dieser Menschen und ich spürte die Gegenwart von etwas, was ich suchte. Und ich wusste gar nicht, was es war. Ich habe mich mit vielen Dingen im Leben auseinandergesetzt, so mal Interesse halber. Ich war jetzt kein Spezialist in Buddhismus und Hinduismus und Islam und was es sonst noch alles so gibt. Überhaupt nicht. Aber ich habe überall manchmal ein bisschen so reingehört. Was ja doch mal interessant ist, was denken denn so Menschen? Also wenigstens mich interessiert. Aber nichts blieb hängen. Aber an dem Abend spürte ich, da ist was. Und ich nahm mir vor, den Menschen einfach zuzuhören. Und die lasen einfach nur einen Vers aus dem Losungsbuch. Es war so ein bisschen so Klischeehauskreis. Junge Erwachsene, Kinder im Kindergartenalter, ne? Bibelvers gelesen, Gummibärchen auf dem Tisch und kurz über den Bibelvers gesprochen, ein paar Lieder gesungen, gebetet und dann über den Kindergarten geredet. So war halt so, ist auch nicht schlecht. Ist nicht schlecht, wenn man ab und an mal über den Kindergarten redet, ne? Dann weiß man, was los ist. Aber ich wusste an dem Abend, Jesus Christus lebt und er ist der einzig wahre Gott. Und ich bin absolut verloren. Und das Beste, was mir passieren könnte, wäre, dass ich einfach nur Danke, Jesus, sage. Und es war so in meinem Herzen drin, diese Gewissheit, er ist der einzig wahre Gott. Und ich stellte mir vor, wenn das stimmt, dann ist er der tatsächlich der, der alles gemacht hat. So viel habe ich schon mitbekommen, mal von der Bibel. Und wenn der wirklich so ist, dann kann der alles, dann macht er alles bei mir anders. Und das war mir dann auch ein bisschen zu heiß, die Sache. Und dann dachte ich, naja, lasse ich das ein bisschen. Ich versuche es vielleicht ein bisschen so zu leben, wie die Leute sind, ganz nette Menschen. Christen sind ja allgemein, also nicht alle, aber die allermeisten, sind ja doch eigentlich ganz nette Leute. Und dachte ich, nicht schlecht. So Lebensstil ist auch nicht so verkehrt, ne? Und versuche mal auch ein bisschen so zu leben. Und das war dann echt ein Krampf. Ich bin nicht mehr zu einem Bibelkreis, ich bin auch nicht in eine Kirche gegangen. Ich habe auch keine Bibel gelesen. Aber ich dachte, vielleicht könnte ich doch ein bisschen so andocken. Lange Rede, kurzer Sinn, 2 Jahre später dann bin ich in der Kirche, ich habe das am ersten Abend auch schon mal gesagt, weil ich so aufgewühlt war innerlich, so durcheinander irgendwie, gar nicht so richtig Kurs in mir. Und ich habe aber Kurs gesucht. Und dann ging ich in die Kirche, weil ich dachte, vielleicht hilft mir das. Ne? Zahle ja auch Kirchensteuer. Kann ja auch vorher schon helfen, bevor du begraben wirst. Also kann ja passieren. Und als ich da rein bin und wieder heim bin, habe ich eine Stimme gehört. Und die Stimme sagte zu mir, du musst dich entscheiden, entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich ging heim und habe das meiner Frau gesagt und ging ins Wohnzimmer und habe mich hingekniet und sagte, Jesus, wenn es alles stimmt, was die Menschen über dich sagen, und wenn es alles stimmt, was die Bibel über dich sagt, ich habe es ja nicht gelesen, aber die Menschen, die mir von Jesus erzählten, die lasen ja die Bibel. Also wenn das alles stimmt, dann lebe ich verkehrt, weil ich lasse dich nicht Gott sein. Und als ich das sagte, hatte ich das in meinem Herzen, was ich später dann mal lernen durfte, diesen Vers aus dem Philipperbrief, diesen Frieden Gottes, der über allem, was wir jemals denken und verstehen könnten, dass der in dein Herz kommt und dein Herz erfüllt und dein Herz auch bewahrt. Und das war der absolute Hammer. Ich stand damals auf und wir hatten eine kleine Bibel gehabt. Sie hat meine Frau zur Konfirmation bekommen, so kleine Senfkornbibel, blauer Einband, Kunsteinband. Oben drauf stand, Jesus lebt, obwohl wir es gar nicht geglaubt hatten. Ne? Schreibt man halt so als Teenager dahin. Und ich habe die rausgezogen aus dem Buchregal. Ich habe das erste Mal mit 24 Jahren Bibel gelesen. Und es hat von Anfang an Sinn gemacht, dieses Wort. Und da darf ich dankbar sein, auch wenn manche vielleicht gerne was anderes hören wollten. Aber ich darf dankbar sein, dass ich nie gezweifelt habe an diesem Wort. Nie, nie. Ich zweifle an mir. Aber ich muss nie zweifeln an diesem Wort. Nie. Es hat sich immer als wahr erwiesen in meinem Leben und durch unser Leben hindurch. Und ja, dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, wisst ihr, der wird halt dann auch, der wird vertieft in der Praxis, praktisch in der Anwendung. Aber die Anwendung kommt nicht, indem ich dort sitze und sage, jetzt will ich den mal anwenden, sondern das ist Leben. Der Glaube, von dem die Bibel spricht, das ist Leben. Und Leben kann ich nicht einfach anwenden und ich nehme mir morgens auch nicht vor, ich will heute mal das Leben anwenden, sondern ich lebe einfach. Ich muss auch gar nicht drüber nachdenken, ob ich lebe. Manche werden es irgendwann feststellen, dass ich nicht mehr lebe. Aber solange sie es nicht feststellen, lebe ich. Ich muss mir das nicht vornehmen zu leben. Ich muss mir manchmal vornehmen, dankbar zu sein für das Leben, das stimmt. Ich muss mir manchmal vornehmen, bewusst mal zu sagen wieder, Jesus, lass mich die Dinge so sehen, wie du sie siehst. Das stimmt auch. Aber ich muss mir nicht vornehmen zu leben, weil ich lebe. Das ist jeder heute Abend, jede Person, die heute Abend hier ist. Niemand von euch hat sich heute Morgen vorgenommen, ich muss leben. Wir atmen einfach. Und das bedeutet für mich Glauben. Es bedeutet für mich, dieses Vertrauen auf den lebendigen Gott haben zu dürfen. Und das ist Geheimnis in sich selbst, ihr Lieben. Ein Problem der westlichen Christenheit ist schon das, dass wir zu viele Gläubige gemacht haben. Wir haben Menschen abhängig gemacht von Systemen und wenn du diesem System folgst, dieser Methode folgst, dann bist du ein richtiger Gläubiger. Und wenn du dieser Methode nicht folgst und diesem System nicht folgst, dann bist du kein richtiger Gläubiger. Und so haben wir x Glaubensrichtungen unter den Christen in dieser Welt, dass Gott eigentlich, das tut er nicht, keine Panik, ne? Aber eigentlich könnte man sagen, er müsste die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie seid ihr alle drauf? verstanden nichts. Nichts. Und das Schöne ist, es geht auch gar nicht ums Verstehen. Es geht ums Glauben. Es geht ums Vertrauen dürfen, Vertrauen lernen dürfen im Leben. Um das geht's. Und das ist eine große Einladung, die uns die Schrift mitgibt. Diese Sehnsucht nach Glauben. Und es ist ein wunderschöner Bericht im Neuen Testament, im Markus-Evangelium. Da geht es darum, um einen Mann, der seinen Sohn zu Jesus brachte und dieser Sohn immer hin und her gerissen wurde von so einem Dämon. Und eigentlich hatte dieser Mann seinen Sohn zu den Jüngern von Jesus gebracht, weil er dachte, die waren jetzt so lange schon mit dem unterwegs und die schwingen vielleicht auch große Sprüche. Wenn man die Evangelium so liest, könnte man es auch manchmal denken, dass bestimmt manche schon ein bisschen große Sprüche geschwungen haben, ne? Dass sie da mit Jesus unterwegs sind und was sie schon alles erlebt haben. Das ist schon ein Ding. Mir kommen oft die Tränen bei dem Lied, darf ich auch so sagen, ihr Lieben, dass Wasser in Wein verwandelt, dass Blinde sehen werden, Lahme gehen werden. Dass Tote auferstehen werden. Und dann, wenn wir das letzte, als es dieses Glaubensbekenntnis letztendlich singen, ich glaube an die Auferstehung. Ich darf so daran glauben, dass diese ganze Mist, manchmal, sorry, dass ich das so sage, diese ganze Schmutz, diese ganze Kloake dieser Welt, dass die eines Tages vorbei sein wird. Und ich darf daran glauben, dass Menschen, die in diese Kloake dieser Welt, in diesen ganzen Schmutz dieser Welt, in den ganzen Tränen dieser Welt, die in ihrem Herzen dieses Vertrauen auf diesen Jesus Christus haben durften, dass die auferstehen werden in Herrlichkeit, in einer Welt, in der es keine Tränen und kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Und das ist der Grund, warum das Evangelium in solchen Ländern läuft, von denen wir gar nichts hören. Im Augenblick, während wir hier sind, kommen in Saudi-Arabien Menschen zum Glauben. Im Iran kommen Menschen zum Glauben. In Indien kommen Menschen zum Glauben. In den brutalst buddhistisch geführten Ländern kommen jetzt Menschen zum Glauben an Jesus. Und die wissen, wenn ich jetzt zum Glauben an Jesus komme, verliere ich alles, was ich hier auf dieser Erde habe. Alles. Wir gar nichts. Nichts. Und sie alles. Haben manchmal nicht mal mehr ein Haus, wo sie hingehen können, weil es einfach abgefackelt wurde von irgendeinem Hindu oder muslimischen oder buddhistischen Mob. Aber ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube an die Auferstehung. Und ich werde Jesus sehen, wie er wirklich ist. Ich glaube daran, dass er für mich eine ewige Heimat bereitet hat. Und die alles übertreffen kann, was ich mir hier jemals bauen und erschaffen könnte. Das ist der Glaube, von dem die Schrift spricht. Und dieser Mann dachte, als er seinen Sohn zu Jesus brachte, in seiner ganzen Not, in seiner ganzen Not, zu diesen Jüngern, die da mit ihm unterwegs sind und dieses große Wort führen, wenn sie unterwegs sind, und alle so schlau sind, so super schlau, die werden doch wohl meinem Sohn helfen können. Was konnten sie? Gar nichts. Die konnten sich mit den Leuten streiten, die dort waren. Das stimmt, das steht dort. Das ist manchmal ein trauriges Bild für uns. Da beziehe ich mich mit ein, ihr Lieben. Für uns, die wir uns manchmal Christusmenschen nennen und sagen, ich glaube an die Auferstehung. Das ist manchmal alles, was ich fertig bringe, mich mit anderen zu streiten über die richtige Art des Glaubens, über den richtigen Weg des Glaubens, über das richtige Denken des Glaubens. Ein bisschen diskutieren. Aber Hauptsache ist nicht glauben müssen. Hauptsache ist nicht glauben müssen. Und dann steht der Mann dort. Und er hoffte. Und nichts ist geschehen. Und dann ist das Schöne, dann durfte sich direkt an Jesus wenden. Und der Herr Jesus spricht mit ihm, der nimmt ihn wahr. Der fragt ihn schon mal, wie lange geht es dem Sohn eigentlich schon so? So ist der lebendige Gott, er nimmt dich wahr. Wie lange geht es dir eigentlich schon so, dass es dich hin und her reißt? Wie lange? Wann begann das? Dass es dich hin und her reißt. Und der Mann sagt, seit Geburt an war es so in seinem Leben. Und da Jesus interessiert sich dafür, hört ihm zu. Und er sagt zu ihm, der Mann, zu Jesus, wenn du etwas kannst, wenn du etwas wirklich kannst, Jesus, erbarm dich über uns, erbarm dich. Ich möchte nicht mehr, ich will einfach nur dein Erbarmen. Wenn du etwas kannst. Und der Herr Jesus sagt, wenn du glauben kannst, es geht jetzt gar nicht darum, was ich kann, sondern es geht darum, was kannst denn du? Ich mag das oft, die Gespräche, die Jesus mit den Menschen führt, bis heute noch. Er antwortet oft mit einer Gegenfrage. Was kannst denn du? Das würde mich jetzt mal interessieren. Es geht gar nicht so sehr darum, was ich kann, weil du weißt ja eigentlich, dass ich alles kann. Weil deswegen hast du ja deinen Sohn gebracht. Deswegen bist du ja heute Abend auch hier. Deswegen hörst du auch zu. Weil du weißt tief drin in dir, ich kann ja alles. Weil du weißt tief drin in dir, wenn dieser Mann, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wenn der tatsächlich auferstanden ist, dann muss es der sein, der alles kann. Das weißt du in dir. Deswegen kämpfen manche gegen Jesus. Nicht, weil sie eigentlich tatsächlich von Grund auf bezweifeln, dass er jemals existiert hat. Da gibt es natürlich auch ein paar spannende und interessante deutsche Theologen, aber in Deutschland ist eh alles besser, made in Germany, ne? Und wir erklären der Welt, wo es wirklich lang geht. Wir haben das absolute Trennsystem für Müll eingeführt und wir führen auch das Trennsystem ein, was kann man glauben und was kann man nicht glauben. Und so kommen wir Deutschen schon manchmal rüber, leider als die Schlaumeier aus dem Lande Hühnereier in dieser ganzen Welt. Hätte jemand gedacht, dass Stalin, ich glaube Josef Djugaschwili hieß er, aufgewachsen in Georgien, in so einer orthodox gläubigen Familie. Er wollte orthodoxer Priester werden, hat orthodoxe Theologie studiert, am besten Theologieinstitut, das es gab zur damaligen Zeit an diesem Platz. Er kam mit liberalen und skurrilen und Jesus verneinenden Schriften aus der westlichen Welt in Berührung, dieser Josef Djugaschwili. Und dann hat er, der sowieso keinen Glauben hatte, wisst ihr? Er hatte ja gar keinen Glauben gehabt. Er war religiös, aber er hat keinen Glauben gehabt. Aber er hätte eventuell in seinen Studien, als er die Schrift studiert hat, eventuell das auch erleben dürfen, was jemand erleben durfte, wie Martin Luther und Menno Simons und diese ganzen Reformatoren. Er hätte unter Umständen auch erleben dürfen, diese Jesus lebt er wirklich. Aber was er gemacht hat, er hat sich dann mit diesen ganzen eigentlich glaubenszerstörenden Schriften auseinandergesetzt. Und dann kam er für sich, hat es für sich die Entscheidung getroffen, wenn diese ganze Story mit Jesus gar nicht stimmt, dann muss ich es auch nicht glauben, dann muss ich auch gar nicht dafür leben, dann kann ich versuchen, die Welt anders zu verändern. Und dann hat er sich diesem Sozialismus zugewendet Und dann später hat er sich den Namen der Stählerne gegeben, Stalin. Das wissen viele gar nicht. Was das bedeutet. Es geht nicht um ein bisschen Religiosität, ihr Lieben. Es geht um die Frage, glaubst du wirklich tief in dir an die Auferstehung der Toten? Vertraust du wirklich darauf? Und wenn, dann ist die Frage, warum bestimmt es nicht dein Jetzt? Warum bestimmt es nicht dein Jetzt? Wenn die Zukunft schon gesichert ist, warum sieht das Jetzt dann nicht anders aus? In meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinen Sorgen. Und deswegen ist schon so, dass manche Menschen sagen, da ist nicht viel los mit den ganzen Christen in der westlichen Welt. Außer, dass ich mich bekehre und dann in die Ewigkeit komme und nicht in der Hölle landen muss, wenn das jetzt alles war. Ich meine, das ist schon mal was, ne? Das ist das Größte. Aber ihr versteht es. Aber wenn der Alltag eigentlich so gelebt wird, wie es mal Dietrich Bonhoeffer sagte, wir reden von einem großen Gott, aber wir leben, wie wenn es ihn nicht gäbe. Wir reden, wie wenn es ihn nicht gäbe. Wir handeln, wie wenn es ihn nicht gäbe. Wir sorgen uns, wie wenn es ihn nicht gäbe. Wir gehen mit anderen Menschen um, wie wenn es ihn nicht gäbe. Aber damit ich in die Ewigkeit komme, dafür darf es ihn geben. Mein Leben wird nur nicht von der Ewigkeit her bestimmt. Und der Herr Jesus, das ist eine gute Frage, ihr Lieben. Ich kann alles, sagt Jesus. Aber was kannst denn du? Was kannst denn du? Und der Herr Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und der Vater sagt dann unter Tränen zu Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Das finde ich so schön, ihr Leben. Das ist so ehrlich. Das ist so richtig. Das hört sich so richtig an. Weil Jesus, wenn ich dich treffe, merke ich etwas, das ich gar nicht kann. Du sprichst so von deinem himmlischen Vater, Jesus. Du bist so tief mit ihm verbunden und ich spüre, das kann ich nicht. Ich bin so anders als du. Und wenn ich wirklich dir gegenüberstehe, Jesus, und mich mit dir ganz auseinandersetze, muss ich feststellen, ich kann gar nicht glauben. Ich kann nicht. Ich sage das manchmal Leuten, wenn die mir sagen, ich kann nicht glauben, Herr Spindler, dann darf ich mit freien Herzen sagen, ich kann ihnen glauben, dass sie nicht glauben können. Weil wer kann das einfach glauben, dass Gott Mensch wird? In einem kleinen Baby in diese Welt kommt. Wer kann das glauben, dass der ewige Schöpfer des Himmels und der Erden alles Leid, alle Tränen, alle Einsamkeit, alle Abgelehntheit, alle Verdorbenheit, die in dieser Welt ist, die sich manchmal in meinem eigenen Herzen wieder findet und manchmal fast wieder aufzutürmen droht, dass er das alles erlitten und ertragen hat, ans Kreuz getragen hat, damit ich frei sein darf. Und mich immer wieder im Glauben an ihn wenden darf und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dir vertrauen darf, dass du mit diesem Krieg, der manchmal in mir tobt, mit dieser Zerrissenheit, die manchmal in mir tobt, dass du mit dem fertig wirst, Jesus. Jesus. Weil wer kann das glauben, dass der ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Mensch geworden ist, das alles ertragen hat und dann ans Kreuz gegangen ist, sich hat verspotten lassen bis zum Geht nicht mehr. Den Rücken hat aufschlitzen lassen von diesen Peitschen, die auf ihn einprasselten. Nur aus Liebe. Nur aus Liebe zu dir und zu mir. Weil er will, dass du lebst. Und weil er will, dass ich lebe. Weil er will, dass du eine Identität hast im Leben. Und zwar, dass du weißt, ich bin ein geliebtes Kind des ewigen Gottes und mehr brauche ich nicht. Mit weniger will ich mich auch nicht zufrieden geben. Weil er will, dass du frei bist. Frei von den Gebundenheiten, die der Lügner, der Teufel mit auf sich bringt. Von den Gebundenheiten, der dir erzählt, bah, das ist ja Jesus. Und immer dir mit eurem Jesus. Wer weiß, ob der das so, ob das überhaupt kann, dieser Jesus. Wer weiß, ob das überhaupt so ist, was da in der Bibel steht. Das haben ein paar Leute zusammengeschrieben. Das kann man ja eigentlich gar nicht wirklich glauben. Und das kann ich auch gar nicht glauben, tatsächlich. Aber es liegt auch nicht daran, was ich glauben kann. Es liegt daran, was Jesus glaubt. Und es liegt daran, an den Glauben, den Jesus in mir wirken möchte, durch das, was die Bibel sagt, von Neuem geboren zu sein durch den Heiligen Geist Gottes. Dass du einen Blick bekommst für das Reich Gottes, dass du das Reich Gottes sehen darfst und wow, sagen wirst, das ist der Hammer. Dass du ein Mensch werden darfst, der sagen darf, mein Gott kann alles. Was dein Gott kann, da kann ich nichts dafür. Aber mein Gott kann alles. Der kann alles. Das ist auch so schön, schaut, unsere Tochter, die lebt ja in Griechenland und die kümmert sich um Frauen aus Afghanistan und aus Persien. Und da hat sie ja vor kurzem dann letztes Jahr oder Anfang des Jahres war es, mitbekommen, dass, wie es dann manchmal so ist bei Leuten, die irgendwo in der Mission sind, dass die Einkünfte auch ziemlich gering sind. Und dann wurde sie angehalten, man könnte mal ein bisschen eine Briefe schreiben und dies machen und jenes. Aber unsere Tochter, die ist so erzogen worden, dass wir das nicht machen. Aber das war dann ihr eigener Weg, das ist ihr eigener Glaube. Sie hat nicht den Glauben von ihren Eltern. Sie musste selber durch den Weg gehen und tatsächlich sich diesen Glauben beschenken lassen von Jesus, ihm zu vertrauen. Und dann hat sie gesagt, das kann ich nicht, das tue ich nicht. Und da hat sie uns angerufen als Familie und hat uns das gesagt, aber sie hat auch gesagt, sag das niemandem. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand sagt. Man kann ja auch indirekt Werbung machen. Ne? Und wir haben es auch niemandem gesagt. Wir haben es dem Herrn Jesus gesagt. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, du hast sie dahin geschickt. Und überall an die Plätze, an die du dein Volk geschickt hast, hast du deine Menschen immer versorgt. Immer, immer. So lehrt es mich die Bibel. Isn't it? Würden die Engländer sagen. Ist es nicht so? Das steht doch in der Bibel. Das wird man euch in der Jungschar und in der Kinderstunde erzählen. Das steht doch so in der Bibel. Dass die Leute, die Gott vertrauten, die hatten nie einen Mangel. Nie. Und deswegen ist es so gut, wenn man diesem Gott vertrauen darf. 3 Wochen später rief sie uns an und sagte, habt ihr irgendjemandem was gesagt? Und ich sagte, nee, haben wir nicht. Und haben wir auch nicht. Und dann sagt sie, sie ist angerufen worden und das Konto ist jetzt für die nächsten 1,5 Jahre ist es gefüllt. Irgendwer, letztendlich der lebendige Gott selbst, hat sich zu seinem Kind gestellt und gesagt, das mache ich für dein Leben. Also dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, ihr Lieben, das ist nicht einfach nur etwas, das uns dann vielleicht mal in die Ewigkeit bringt. Nee, es bringt die Ewigkeit in mich, in mein Herz. Das Reich Gottes. Und dieser Mann sagt es und sagt, Jesus, hilf mir. Und ich finde es so schön, wisst ihr, so wichtig auch, diese Sachen, diese unaussprechlichen Nöte im Leben manchmal, die führen dann manchmal zu diesem unglaublichen Glauben. Wenn ich ein Mensch bin, der das erfährt im Leben und merkt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke und ein Helfer, bewährt in Nöten. Der Gott, an den ich glauben darf, der bewährt sich tatsächlich. Der bewährt sich tatsächlich. Deswegen, liebes Jesuskind, dass du heute auch hier bist und unter manchen Dingen leidest, auch im Leben, dass die Hand Gottes in deinem Leben, die formt dich, dass du zu einem Menschen wirst, der das auf dem Herzen tragen darf. Mein Gott ist meine Zuversicht. Meine Zuversicht ist nicht, dass das Leben irgendwann besser wird. Ist nicht meine Zuversicht. Es wäre natürlich bombig, aber für manche Menschen wird das Leben nicht mehr besser. Und er ist meine Zuversicht und meine Stärke. Und er ist ein Helfer, bewährt in Nöten. Ist gut, weil er will, dass ich ein Zeuge davon bin. Dass ich ein Mensch werden darf, der von den Wohltaten Gottes spricht, wie es die Bibel mal ausdrückt. Von den Herrlichkeiten Gottes, von den herrlichen Taten Gottes sprechen darf. Von einem Gott, der Wort hält. Und meine Frau und ich sind viel unterwegs in der Welt. Wir arbeiten auch viel in Serbien. Wir arbeiten oft mit ganz armen Menschen. Und wir wollten das ganz bewusst, weil wir sagten, wir möchten das, dass wir Menschen treffen, die absolut hilflos sind. Und während wir die treffen, auch merken, dass wir auch absolut hilflos sind. Wie kann ich einen Menschen, der grottenarm ist und noch schwerst krank, der das Land gar nicht verlassen darf, in dem er lebt, wie kann ich der Person wirklich helfen? Außer, dass ich mein ganzes Bankkonto leeren würde. Aber das würde auch keine Hoffnung bringen. Das würde eine zeitliche Linderung der Not bringen. Und so haben wir uns gesagt, meine Frau und ich, wir möchten gern nochmal in ein Land gehen, Herr Jesus, in dem Menschen sind, die es nicht so haben wie wir, nicht so gut. Menschen, die von Grund auf nochmal richtig berührt werden vom Evangelium. Mit anderen Worten, ich hatte diese tiefe Sehnsucht in mir. Ich wollte es noch einmal richtig erleben, tatsächlich, wie Blinde sehen, wie Lahme gehen. Das darf ich schon so ausdrücken. Habe ich Blinde sehen? Nee. Habe ich Lahme gehen sehen? Einmal. Habe ich das erleben dürfen, dass vor mir eine Roma-Mama steht, die ihre zwei kleinen Kinder im Arm hat und schwer verkrebst ist und die einzige Hoffnung war, dass gebetet wird, dass irgendwas passiert und die Frau wieder heil wurde? Einmal. Instant. Habe ich das sehen dürfen, dass gewirkt dieser Glaube von Christus in das Herz von Menschen fiel und diese Menschen in diesen Müll manchmal, den diese Welt produziert und da, wo sie auch mit dazu beigetragen haben, da drin lebt und plötzlich das Leben, das Blühen anfängt mit Freude und Freundlichkeit und Zuversicht sogar für den nächsten Tag? Habe ich das erleben dürfen? Unzählige Male bis jetzt erleben. Im Leben derer, die Jesus erfahren durften in ihrem Leben, als ihre Zuversicht und Stärke, als den Helfer groß in ihren Nöten. Menschen, die in ihrer absoluten Hilflosigkeit nur noch diese eine einzige Hilfe annehmen konnten. Und denkt nicht, da liegen wir verkehrt. Ja, Not führt automatisch zum Beten, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Dietrich Bonhoeffer hat auch mal gesagt, suche Gott, wenn es dir gut geht. In der schwierigen Phase deines Lebens wird es sehr schwer, Gott zu finden. Weil da sind manchmal die Augen bedeckt von Tränen. Das Herz ist bedeckt von Leid und von Not. Die Seele ist zu, fast erfroren. Da ist es schwer, Gott zu finden. Aber wenn du Gott in den guten Zeiten dich finden lässt, dann hast du diesen Helfer und diese Zuversicht und diese Stärke in der Not. In der Not. Und deswegen sagt die Bibel auch, heile du mich, Herr, und so werde ich heil. Ich finde es so schön, es geht immer um den Herrn, es geht gar nicht um mich. Ich benötige Heilung. Ich. Und ich habe eine Mama kennengelernt, vor einem Jahr war das ungefähr, und sie hat Herzbeschwerden gehabt. Und dann saß sie zu Hause mit ihrem kleinen Jungen am Tisch. Und der kleine Junge, ich war vielleicht 4 Jahre alt, sagt sie, das hat sie so ergriffen. Und er sagte, ach Herr Jesus, ich bitte dich, mach doch das kranke Herz meiner Mama wieder gesund. Und was sie verstand, die Mama war, und das hat auch der Junge eigentlich so empfunden, der hat mit den Herzschmerzen und so, da konnte er noch gar nichts anfangen mit seinen 4 Jahren. Aber er hat gemerkt, die Mama hat so viel Sorgen, die Mama hat so viel Angst. Die Mama, die ihn immer von Jesus erzählt. Die Mama selbst hat Furcht um ihr Leben. Und irgendwie sagte dann der kleine Junge, mach doch ihr krankes Herz wieder gesund. Und die Mama sagte, das war für mich eine Befreiung an dem Tisch. Ich habe geweint. Jesus spricht durch meinen kleinen Sohn zu mir, mein Herz ist krank. Aber nicht, weil ich Arterienverengung habe oder. Also nicht die physische Krankheit, sondern ich habe eine geistliche Krankheit. Ich lasse es nicht mehr durchdringen, das Wesen von Jesus. Und dann befällt mich die Sorge und die Not und die Angst. Heile du mich, ja, so ist mir geholfen. Und deswegen, wisst ihr, es geht nicht um irgendwelche Geisteswissenschaften. Das ist mir mal so bewusst geworden. Menschen möchten gerne diskutieren auch über den Glauben. Erklär mir das. Über Systeme, wie kann ich richtig glauben? Da gibt es ja en masse Bücher. Man müsste sich manchmal fragen, was glauben wir Christen überhaupt? Wenn ich diese ganzen Bücher sehe, die ich alle über den Glauben lesen kann. Diese ganzen Methoden und Systeme. Es geht um den Geist der Glaubensgewissheit schafft. Martin Luther, der Reformator, sagte, denn allein das Trauen und das Glauben des Herzens macht beide, Gott und Abgott. Alleine das Trauen und Glauben des Herzens macht beide, Gott und Abgott. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht. So ist auch dein Gott recht. Und das lerne ich von diesem Mann, der zu Jesus kommt und sagt, ich kann gar nicht, Jesus, ich kann gar nicht. Ich habe mal jemanden gefragt, wann kam diese Gewissheit in dein Herz, dass Jesus dein Herr ist? Und die Person sagte mir, an dem und dem Tag bin ich getauft worden. Dann habe ich nochmal zurückgerudert und sagte, toll, dass du getauft bist. Das ist eine Bombensache. Ne? Aber ich habe dich das gar nicht gefragt, sondern ich habe dich gefragt, wann kam diese Gewissheit in dein Herz, dass Jesus dein Herr ist und dass er dich liebt? Da hat die Person nochmal angefangen, hat sich nochmal auf ihre Taufe bezogen. Und beim dritten Mal dann, manchmal ist es so, ne? Plötzlich sagt die Person, ich verstehe schon, was du meinst. Und ehrlich gesagt, habe ich diesen Glauben gar nicht. Und dann meinte ich, aber du hast doch die Taufe vollzogen, du hast so ein richtiges Zeugnis abgegeben, du hast sogar Taufunterricht gehabt. Sagt die Person, ja klar, das habe ich alles, du kannst ja alles anlernen, sagt die Person. Ne? Der hat mir das so erklärt, wie wenn ich das nicht wüsste, aber war stolz dabei, als er mir das alles gesagt hat. Aber dass Jesus mich liebt, und dass er der ist, der wirklich alles bezwingen kann. Und dass er der ist, der über allem steht, das glaube ich nicht. Weil das konnte ich mir nicht anlernen, sagte die Person zu mir. Das war interessant. Das konnte ich mir nicht anlernen. Es geht darum, wirklich von Neuem geboren zu sein durch den Heiligen Geist. Und deswegen auch dieser Vers, den der Thomas, heißt du, gell? Thomas schon benutzt hat aus Hebräerbrief, Kapitel 11, ist er diese tiefe Erklärung des Glaubens, dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, das ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine unwiderlegbare, unumstößliche Tatsache. Das ist der Glaube. Unumstößliche Tatsache, dass ich weiß, dass Christus auferstanden ist, dass er lebt. Unumstößliche Tatsache, dass ich glaube, dass er Blinde heilen kann, dass er Wasser zu Wein machen kann. Unumstößliche Tatsache, nicht bloß, dass er dies und das kann, sondern dass er mich auch frei machen kann, ihr Lieben. Dass er mir tatsächlich eine Identität geben kann, die mit dem gar nichts zu tun hat, was irgendwer über mich und von mir denkt, inklusive meines Selbst. Eine unumstößliche Tatsache, dass du alle Ketten sprengst, Jesus, weil du alles kannst. Und dazu benötigt es halt manchmal tatsächlich dann, wisst ihr, diese Zeiten, in denen wir Gott als einzige Zuversicht und einzige Stärke in unserem Leben erfahren dürfen. Nicht müssen, sondern dürfen. Und manchmal dann in dem dann erfahren, eigentlich bin ich nur einen Abgott nachgelaufen. Einen Abbild von dem, was ich eigentlich wirklich glauben sollte, damit mein Leben wirklich frei wird. Aber vom Leben, vom Glauben meiner Großmutter, meiner Mutter und meinem Vater und von meinem Pastor kann ich leider nicht leben. Er macht mich auch nicht frei. Und es wird nie diese Freiheit in mich kommen, von der ich hoffte, dass er kommt, wenn Jesus mein Herr ist. Und so kann man sagen, Jesus, du hast alleine die Gewalt über Glaube und Unglaube. Ohne Jesus kein Glaube. Apostel Paulus wird sagen, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, da geht es nicht nur darum, mit dem Munde irgendwas zu sagen, sondern tief im Herzen. Und wir leben natürlich in einer Welt, in der werden viele Worte gemacht, das stimmt. Und als die Oma von meiner Frau verstarb, die Oma Müller, so hieß sie, die war mit 35 Jahren erblindet. Ihr Mann blieb im Krieg und sie hat ihre kleine Landwirtschaft noch bewirtschaftet, hat ihre 4 Kinder großgezogen als blinde Frau. Und da war nichts Bitteres in ihrem Leben, die war sowas von milde. Und ich habe immer gedacht, später als ich dann selber wusste, was ein Leben mit Jesus bedeutet, die Frau, die muss Jesus kennen. Aber ich habe mich echt nie getraut, sie zu fragen. Und dann, als es ans Sterben bei ihr ging, dann stand ich mit meiner Frau an ihrem Sterbebett und dann dreht sie den Kopf zu mir und sagt, Heinz, was meinst du? Wird der Heiland mich annehmen? Ich hätte nie gedacht, dass sie so eine Frage stellt. Und ich durfte ihr sagen, Oma Müller, wenn es einst mal in deinem Leben war, dass du den Heiland eingelassen hast in dein Herz, dann sehe ich da keine Schwierigkeiten. Und dann sagt sie mit Freudentränen, dann kann ich jetzt in Frieden heimgehen, nicht sterben, heimgehen. Die Trauerfeier von dieser Oma, die ihr Leben lang nichts darüber berichtet hat, wurde zu einem Zeugnis, dass ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der Familie verändert wurde. Weil sie mit dem Herzen geglaubt hat. Und das Zeugnis kommt dann auch raus, dachte ich. Das kommt irgendwann raus. Und wenn es am Grab ist. Aber es kommt raus, was du geglaubt hast. Und es hat Kraft. Und deswegen zum Schluss, ihr Lieben. Ich nenne es mal so, unbekannter Aberglaube. Also wenn ich den nicht bekenne, meinen Aberglauben. Jetzt sind ja wir nicht abergläubig. Ne? Wir legen Standzeichen ab, wir machen dies und das nicht. Aber wir sagen oft, aber. Meine Situation ist anders als. Aber, damals hat Gott es gemacht. Aber, warum sollte er es heute noch machen? Aber, ich bin zu gering. Aber, ich bin zu schmutzig. Aber, ich bin zu ungläubig. Aber, Gott kümmert sich gar nicht um mich. Aber, das ist dieser Aberglaube. Wir würden das vielleicht in unseren Kreisen gar nicht mehr so ausdrücken. Wir reden da gar nicht drüber, über unsere Enttäuschungen auch. Die schleppen wir dann so mit uns dahin. Das ist sehr schwierig, da wirklich was zu machen mit solchen Dingen, die so unbekannt sind. Aber Gott ist aber bekannter Unglaube. Da kann Jesus was draus machen. Herr Jesus, ich glaube, aber hilf meinen Unglauben. Ich kann das nicht, Jesus. Ich benötige dich dazu, damit der Himmel Einzug hält in diesem Leben. Ich benötige diese übernatürliche Berührung meines Herzens durch deinen Geist, dass es reinfällt. Und ich möchte euch heute einladen auch dazu, ihr Lieben. Wenn jemand da ist und sagt, ich weiß, das ist der Ruf Gottes für mein Leben. Und er will mich beschenken mit dieser tiefen Gewissheit, dass ich dem Gott gehören darf, der alles kann, alles weiß, dem ich nie zu viel werde, den ich auch nicht enttäuschen kann, weil sonst wüsste er nicht alles, wenn ich ihn enttäuschen könnte. Hab diesen Gott, der alles kann und der mein Leben auch verändern kann, mein Leben zu einem Leben machen kann, das Leben ist, von dem Petrus schreibt, dass ihr einfach nur die Wohltaten von dem verkündigt, der euch von der Finsternis zum Licht gerufen hat. Menschen seid, die von der Ewigkeit her angetrieben auf die Ewigkeit zuleben. Und auch offen sein dürft und sagt, Herr Jesus, hilf meinen Unglauben da. Wirkt es. Und ich danke dir, dass du die Ketten zersprengt hast am Kreuz von Golgatha. Lass mich als so ein Mensch in dieser Welt leben. Und so lade ich euch ein heute Abend auch. Wir werden jetzt dann ein Lied wieder miteinander singen. Thomas wird noch kommen. Aber während dieses Liedes ist die Möglichkeit schon rauszugehen. Ich werde draußen sein. Ich werde nachher nach außen gehen. Und bin gerne bereit, mit euch auch ins Gespräch zu kommen. Es werden noch Seelsorger auch da sein. Und wir wollen gerne mit euch sprechen und auch gerne mit euch beten. Wir brauchen alle diese Hilfe, Jesu, dass in unserem Leben sich wirklich was verändert, an dem Gott Freude hat. Und manchmal passt es, wenn wir einfach als Menschen uns gegenseitig helfen dürfen auf diesem Weg. Und mehr bin ich nicht. Einfach nur ein Helfer mit auf diesem Weg. Aber wenn jemand da ist und hat diese tiefe Not in seinem Herzen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, Jesus, und ich würde gern, dass noch jemand für mich betet, dann möchte ich gerne da sein und dir dabei helfen auf diesem Weg. Ich möchte auch gerne ein Gebet sprechen und bitte euch dazu, wenn ihr könnt, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir in Jesu Namen, dass du dieser ewige Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns geschaffen hat, um dass wir Menschen sein dürfen, die auf dieser Erde leben, mit dieser tiefen, tiefen, tiefen Erwartung auch und Freude auf diesen Tag der Auferstehung. Menschen sein zu dürfen, die auf diesem Weg in die Ewigkeit Menschen sind, die andere einladen dazu. Lass dich einladen, dich versöhnen zu lassen mit Gott. Lass dich einladen, dich beschenken zu lassen mit diesem Glauben an diesen Gott, der Hölle, Tod und Teufel besiegt hat. Lass dich einladen zu glauben an diesen Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten und der lebt und regiert und eines Tages wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit und Gericht zu halten über Lebende und Tote. Lass dich einladen zu diesem Glauben, dass du nicht mit Scham und Schande diesen Tag von Jesu Wiederkunft erwartest, sondern mit Freude. Ein Mensch sein zu dürfen, der sich drauf freut, eines Tages Jesus gegenüberzustehen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist und zu staunen über diese Liebe und über diese Barmherzigkeit, über dieses Werben von seiner Liebe für dich selbst, du Menschenkind. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du genauso um mich geworben hast. Und ich danke dir so sehr, dass du diesen Glauben in mein Herz gelegt hast und dass du Wege hast, diesen Glauben auch zu vertiefen. Nicht, damit ich noch ein größerer Schlaumeier werde in dieser Welt, sondern einfach noch ein demütigerer Zeuge von deiner Liebe und Barmherzigkeit, die alleine Menschen wirklich frei macht. Und so wirke das, Herr. Und ich danke dir, dass es nicht viel braucht, sondern einfach nur diese Aussage: Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, Jesus. Amen.